Nächstes Mal haben wir ein Frauenfrühstück der besonderen Art. Und zwar Sabine Ross, Sabine Koschek und Eden haben genau an dem Samstag, wo wir uns treffen würden, Geburtstag am 26. Mai. Ne? Und die drei hatten jetzt die gloriose Idee, dass wir das bei Sabine Koschek machen und hoffentlich im Garten, wenn das Wetter dann auch so ist wie heute. Und es sind alle ganz herzlich eingeladen. Da wird auch noch mal eine Einladung rumgehen. Also es beschränkt sich jetzt auch nicht nur auf die, die heute hier sind, sondern alle Frauen sind herzlich eingeladen. Sabine Koschek wohnt ja ein bisschen weiter draußen. Wir haben überlegt, jetzt erstmal so grob, einige werden wahrscheinlich von uns ein bisschen früher rausfahren und noch mit Vorbereiten helfen. Aber für den Rest, dass wir das so machen wie die Männer damals, als sie nach Siegen gefahren sind, dass wir uns, ich sag mal um 9 Uhr, ich glaube mit den Zeiten, das schreiben wir auch nochmal alles auf und so, auf dem Parkplatz treffen, da an der Haltestelle Humboldtstraße, wo man also ganz nah, Stadionbrücke, danke, oh, Hilfe, also ich glaube, das war mal ganz früher, hier ist das mal so, vor 300 Jahren ungefähr. Jedenfalls, da ist dann auch gleich dieser große Parkplatz der Stadionbrücke, wo man ungehindert parken kann, keiner einen im Nacken sitzt, das wäre hier in der Gemeinde, wäre es halt zu kompliziert mit Parkplätzen. Und jeder, der kann, bringt ein Auto mit und dann packen wir uns einfach alle zusammen in die Autos, gegebenenfalls lässt man halt sein Auto stehen und fährt dahin und kehrt dann auch dahin wieder zurück. Und das ist sehr zentral, gut mit Öffis zu erreichen. Da kommt aber noch mal was Schriftliches, aber dass ihr schon mal das so im Hinterkopf habt. Außerdem hatten Sabine und ich, Sabine Ross jetzt, um es nochmal uns vorhin kurz unterhalten. Und Sabine hat eigentlich ein Anliegen für Gebet. Und ich wollte sie gleich mal bitten, dass sie da noch mal ganz kurz was zu sagt. Viele von uns wissen ja, dass Carsten und Sabine schon länger eigentlich sich darum bewerben, ein Kind zu adoptieren. Und da scheinen sich Dinge jetzt konkreter zu entwickeln. Aber es sind auch einige Hürden. Und ja, vielleicht sagst du es mal eben, Sabine, und dann beten wir einfach zusammen dafür.
Also es gibt einen Unterschied zwischen Pflegekind und Adoptivkind, das wissen manche von euch. Also wir werden kein Kind adoptieren, sondern als Pflegekind aufnehmen. Wir sind auch akzeptiert eigentlich als Pflegeeltern, aber das ist natürlich ein langer Prozess und man hat uns im Grunde auch schon ein Kind zugeteilt. Das klingt ganz komisch, aber bei dem Kind gibt es also erstmal schon mal ein bisschen Schwierigkeiten. Das heißt, da gibt es eine Gerichtsverhandlung, wo die Mutter wahrscheinlich den Anspruch stellt, dass das Kind zu ihr zurückkommt oder dass sie bestimmte Besuchsrechte hat und so. Und das klärt sich in den nächsten 2 bis 3 Monaten. Also wir hatten eigentlich gedacht, wir fangen schon mit Besuchskontakten an. Das macht aber natürlich nur Sinn, wenn die Perspektive geklärt ist. Also wir möchten natürlich gerne ein Dauerpflegekind haben, bis es erwachsen ist und ja schon an Kindesstatt im Grunde annehmen. Und dafür ist natürlich die Voraussetzung, die wir am liebsten hätten, ein Kind, das, wo die Mutter nicht so Ansprüche stellt, wo das Kind hin und her gerissen wird. Da haben wir ja auch Beispiele in der Gemeinde jetzt bei Maike und Matthias. Und das ist auch ein bisschen ein Schreckgespinst. Also das wäre ein Gebetsanliegen, dass ihr uns da einfach begleitet in der nächsten Zeit, weil wir auch merken, dass wir ziemlich angefochten sind, auch gesundheitsmäßig. Das ist irgendwie heftig. Und wir sind an sich super gesunde Menschen immer gewesen. Und mit Kindern ist es ja dann auch wieder anders, das wissen wir schon. Aber jetzt ist es eben sehr angefochten. Wir haben auch eigentlich entschieden, dass wir jetzt ein Jahr noch in der Kästnerstraße wohnen bleiben. Mit dem Jugendamt zusammen haben wir das entschieden, obwohl wir da nur 2 Zimmer haben. Aber mit einem kleinen Kind, was ein paar Monate alt ist, würde das gehen. Und seit wir das entschieden haben, tun sich diese Komplikationen mit der Mutter auf. Und wir kriegen andauernd irgendwelche Wohnungen angeboten. Und der Witz ist, dass ich vor Jahren mal kurz vor der Bibelschule mit Kirsten zusammen in der Questenhorst gewohnt habe und das ist in der Südstadt und damals gebetet habe, Herr, ich möchte da eigentlich gerne wieder wohnen. Und nun ziehen Heike und Selalem aus. Wir haben uns die Wohnung am Mittwoch angeguckt und ich habe mir schon gedacht, dass Carsten sehr begeistert sein würde, also es zählen ganz viele Sachen dafür. Ein großer Nachteil ist es im 4. Stock und wir müssen eben jetzt erst 1. Mai, wir müssten also kündigen, und haben noch keine richtige Klarheit. Also Wofür ihr konkret beten könnt, ist am Montag. Da will ich mich mit der Vermieterin unterhalten, die mich auch kennt. Also ich habe da ja, wie gesagt, eine Weile gewohnt. Oder kennen ist zu viel gesagt, aber wir haben schon mal telefoniert. Und ja, also das ist das eine. Und das andere ist, dass wir mit unserer Sozialarbeiterin am Montagnachmittag ein Gespräch haben, wo wir die Geschichte von dem Kind erfahren und die mit Sicherheit tragisch ist. Und ja, das muss sich dann auch setzen lassen bei uns. Und wir müssen uns ganz gut klar werden, was wir wollen und was wir nicht wollen. Also da brauchen wir ganz viel Weisheit, um dann in der nächsten Woche auch zu sagen, okay, wir ziehen jetzt um oder wir ziehen nicht um. Und ja, für uns ist das wertvoll, wenn ihr da einfach dran denkt. Und wir halten euch dann auch auf dem Laufenden. Wir haben es einfach nicht geschafft, das ins Blättchen zu kriegen. Und dieses Kind ist 9 Monate, aber es muss es auch nicht unbedingt werden. Also es kommt ein bisschen drauf an. Ne?
Ja, ich denke, bleibt doch mal hier gleich beten. Ja, okay. Ich bete mal einfach mal zusammen. Ne? Jesus, ich möchte dir danken, dass du das Carsten und Sabine so aufs Herz gelegt hast, ja, ein Kind anzunehmen, dass es woanders nicht so gut hat. Und Herr, wir wollen dir das einfach alles bringen, all die Hürden, Hindernisse, die Fragen. Ich danke dir dafür, dass du immer wieder in deinem Wort uns so deutlich sagst, dass wenn wir nach dir fragen, wenn wir dich fürchten, wenn wir dich suchen, Herr, dass du uns leiten willst und führen willst. Und das möchten wir bitten jetzt auch für Carsten und Sabine, dass du sie leitest, ganz konkret in diesen Fragen nach Wohnung. Und auch, Herr, du hast auch das richtige, in Anführungsstrichen, Kind für sie. Du hast das Kind, das ja bei ihnen aufwachsen soll. Und wir bitten dich einfach da, dass du, dass deine Wege deutlich werden. Und ja, danke dafür, dass du dafür sorgst selber, dass deine Wege auch durchgeführt werden. Du selber bist es, der es tut. Stärke du die beiden, auch körperlich besonders. Gib ihnen Kraft, hilf du ihnen immer wieder auch in gerade so Situationen, wo es rauf und runter geht, den Blick auf dich nicht zu verlieren, auf dich zu warten. Herr, stärke du sie darin. Möchte Sabine dich besonders gerade jetzt auch segnen im Namen Jesu. Amen. Ja, wer letztes Mal da war, weiß vielleicht noch, dass wir Hebräer 1 gemacht haben und uns darüber ein bisschen Gedanken gemacht hat, auf welche Weise Gott zu uns spricht bzw. gesprochen hat, und hatten halt gesehen, das soll jetzt nur noch mal so ein kleiner Rückblick sein, hatten gesehen, dass Gott einmal durch die Schöpfung gesprochen hat und spricht, dass er durch die Propheten gesprochen hat, dass er auch durch unser Gewissen redet, dass aber diese drei Faktoren auch ihre Schwächen sozusagen haben, dass er aber ganz deutlich, und das sagt uns Hebräer halt auch, durch den Sohn gesprochen hat, den er uns gesandt hat, also das Wort, das Fleisch wurde, oder wie, ja, das formuliert war letztes Mal, dass die Botschaft zum Botschafter wurde. Und der Botschafter war die Botschaft Gottes an uns. So hat er zu uns gesprochen. Gott wurde einer von uns. Unser indischer Bruder hat das, fand ich, auch letzten Sonntag noch mal so sehr deutlich gemacht, wie Jesus kam aus der Höhe, da, wo er alles hatte, wo ihm alles gegeben war. Er, der die Welt geschaffen hat, durch ihn war alles geschaffen. So lesen wir das auch in Hebräer. Er kam und erniedrigte sich und wurde gehorsam, wurde Knecht und wurde gehorsam und zeigte uns Gottes Weg, nicht den Weg der Welt. Das war also die Aussage, so ganz kurz gefasst, von Hebräer 1, Vers 1 und 2. Und jetzt machen wir einen Sprung und sind bei Hebräer 2, Vers 1. Dort heißt es, deswegen müssen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa am Ziel vorbeigleiten. Ich weiß nicht, die meisten von euch kennen das bestimmt vom Meer oder auch wenn man in einem Boot ist. Also ich kenne das besonders eigentlich vom Meer, wenn man da ins Wasser geht und die Wellen genießt, vielleicht gar nicht mal unbedingt schwimmt, sondern nur so gegen die Wellen springt oder in sich in die Wellen hineinwirft. Und man meint eigentlich die ganze Zeit, man ist doch an der gleichen Stelle. Und wenn man dann zu seinem Handtuch zurück will, dann ist das in meisten Fällen um einiges nach links verrutscht oder nach rechts verrutscht. Also man muss oft ganz schön weit laufen. Und wundert man sich, also ich wundere mich immer wieder, wie man so abkommen konnte. Es ist so unmerklich geschehen. Man hat es eigentlich gar nicht wahrgenommen. Mir ist da sogar mal was super Krasses passiert. Das war schon, das ist eigentlich fast noch mehr als Wegdriften. Das war in Kalifornien, so als sozusagen Atlantik-Ozeaner hier, der zwar ja auch nicht zu unterschätzen ist, hatte ich aber irgendwie, obwohl ich auch gewarnt worden war oder auch mir gesagt worden war, hier Pazifik und starke Strömung, starke Wellen, geht man ja doch mit so einem gewissen Selbstbewusstsein da ins Wasser rein, völlig falsch. Und war natürlich begeistert über die Wellen und ich mag das total gerne, mich da so reinzuschmeißen. Und hatte mich dann irgendwie auch zu sehr rausgewagt, hatte aber noch Boden unter den Füßen und da kam auch so eine klasse Welle und die hat mich sowas von weggerissen. Also ich habe Sekunden echt um mein Leben gefürchtet, muss ich sagen. Ich wusste weder, wo oben noch wo unten ist. Ich hatte überhaupt keinen Kontakt mehr. Ich fand mich nur völlig, ich weiß auch nicht, wie so ein Knäuel, hatte überhaupt keinen Halt und fragte mich so sekundenweise, wie lange meine Luft anhalten oder wie lange die ausreichen würde. Ja, und dann irgendwie wurde ich dann auf etwas flacheres Strandteil gespült. Ich war auch nicht in dem Sinne weggetrieben. Ich war einfach nur, ich war völlig weg und habe so gedacht, oh, wie sehr hätte ich jetzt so einen Rettungsring von diesen Rettungsschwimmern da oder irgendwas gebrauchen können, wo ich mich hätte festhalten können. Das war also echt eine sehr krasse Erfahrung, die mich dann auch nochmal sehr viel mehr respektvoller vor dem Meer und seiner Kraft gemacht hat und meiner eigenen Sorglosigkeit. Ja, und wenn man ein Boot hat oder ein Schiff hat, dann ist es wichtig, dass man einen Anker hat, wie ich da jenen Rettungsring hätte haben gebrauchen können. Ein Anker, der funktioniert, der nicht irgendwie festgerostet ist und im entscheidenden Augenblick dann gar nicht zu Wasser gelassen werden kann. Und aber auch ein Anker, von dem man weiß, wie man ihn zu Wasser lässt, wie er funktioniert. Die Frage ist, habe ich im Boot meines Lebens, im Boot deines Lebens diesen Anker und weißt du, wie du ihn auswerfen musst? Das ist das Thema eigentlich dieses Verses. Und jetzt würde man wahrscheinlich denken, wieso Anker? Wieso, hier steht nichts von Anker? Im Griechischen hätten die Zuhörer gleich gewusst, dass es hier um Anker geht, weil nämlich die Worte umso mehr auf das achten, die sind eigentlich aus der Nautik entnommen. Das Wort irgendwie heißt, also wird so ungefähr Prosecho oder so ausgesprochen. Nicht an Prosecco denken, sondern Prosecho. Und das bedeutet vor Anker gehen oder ein Boot festmachen an einer Anlegestelle. Das letzte Wort übrigens dieses Verses, dieses Vorbeigleiten, das ist ebenfalls aus der Nautik, also aus der Sprache der Seefahrt. Dieses Vorbei, also es gibt ja verschiedene Übersetzungen. Ich habe mal geguckt, der eine sagt hier, Elberfelder sagt Vorbeigleiten. Menge, glaube ich, sagt Abgleiten und Schlachter sagt Vorbeitreiben, Abdriften. Das wurde verwendet, wenn ein Schiff an der Hafenfahrt vorbei segelte. Also zwei Begriffe hier, die für uns erstmal so gar nicht so ersichtlich sind, dass sie aus dem Schifffahrtsbereich kommen. Und uns wird also hier gesagt, oder besser, eigentlich muss man sagen, wir werden sehr eindringlich ermahnt, dass wir uns sorgfältig verankern sollen an dem, was wir gehört haben, dass wir uns festzurren sollen an dem, was wir gelehrt wurden, damit wir nicht am Ziel vorbeigleiten. Die ersten Christen, die waren ziemlich vertraut mit diesem Konzept. Sie waren ja auch, natürlich die Jünger waren Fischer gewesen, die kannten sich aus mit Wasser und See. Damals gab es drei Symbole, von denen eigentlich so richtig eins nur überlebt hat, und zwar das, das wir alle sehr gut kennen, das ist der Fisch. Das tauchte in den frühen Zeichnungen der Christen aus der Christenheit auf. Der Fisch der dafür steht, dass Jesus Christus Gottes Sohn und Erlöser ist. Dann gab es das Boot, wobei ich nicht genau weiß, also ich kenne das aus dem kirchlichen Bereich, so ein Schiff, das sich Gemeinde nennt. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ob das damals auch darauf bezogen war. Für die Jünger jedenfalls war es natürlich vertraut als Fischer, bevor Jesus sie zu Menschenfischern machte. Und dann gab es eben noch den Anker. Und der Anker war damals eigentlich noch wesentlich gebräuchlicher als die anderen Symbole. Man fand das gerade in den ersten Zeichnungen viel häufiger als Fisch oder Boot. Und auch wenn der Anker bei uns heute jetzt nicht mehr so im christlichen Bereich das Symbol ist wie der Fisch, der uns ja allen vertraut ist, finde ich, es macht es den Gedanken doch sehr deutlich, sehr, ja, wirklich Bilder, wie sie halt Dinge deutlich machen. Wenn ich uns hier ansehe, dann denke ich, naja, wir stehen eigentlich eher weniger in der Gefahr, so ins Meer der Fleischlichkeit hineinzutauchen, dass einer von uns zur Mörderin wird oder in Drogenabhängigkeit gerät, ist eher nicht so wahrscheinlich. Aber der Verfasser des Hebräerbriefes, der hat ja damals an Christen geschrieben, und zwar nicht nur an Christen, sondern eben auch Hebräer, wie der Name sagt. Das heißt, es waren Menschen, die sowohl einen religiösen als auch einen sehr traditionellen Hintergrund hatten. Und das haben wir ja auf unsere Weise auch. Und er sagt, es besteht nicht die Gefahr, dass ihr völlig den Hafen verfehlt, dass ihr im Meer der Welt untergeht, sondern dass ihr unmerklich vorbeitreibt, dass ihr unmerklich das Ziel verfehlt. Wie die Hebräer haben auch wir das Wort gehört. Wir können uns auch sagen, was wir gehört haben. Das Wort ist uns nicht unbekannt. Und wir glauben an Gottes Wort. Und doch könnte es möglicherweise sein, dass der Anker, der so fest eigentlich mit Gottes Wort verankert war, nicht mehr so fest ist in unserem Boot des Lebens, wie es früher einmal war. Wie kann das geschehen? Vielleicht, weil wir mit so vielen anderen Dingen beschäftigt sind. Das ist ja eigentlich immer wieder Thema. Vielleicht, weil die eine oder andere von der Welt gelockt wird. Vielleicht, und ich denke, das ist vielleicht das Größere, was man eher außer Acht lässt. Vielleicht ist es auch für dich und mich, die wir eigentlich Jesus lieb haben, die wir es gewohnt sind, zum Gottesdienst zu kommen, in die Gemeinde zu gehen, die wir auch ein gewisses geistliches Erbe haben und auch eine bestimmte Art von Tradition. Vielleicht besteht für uns eher so die Gefahr, dass wir meinen, wir wissen das ja schon alles, wir kennen das alles. Also ja, eine Gewöhnung, dass wir gewöhnt sind an das und deshalb nicht mehr so achtsam sind. Ich weiß, dass mir es manchmal so geht, ich kenne die Bibel, habe schon viele Predigten gehört, und wenn dann vielleicht sonntags mal ein Prediger so außerordentlich kommt, also ein Gastprediger oder so, und er sagt dann, lass uns mal Lukas 10, Vers 31 aufschlagen oder Lukas 15, Vers 11, dann denke ich, den barmherzigen Samariter, das habe ich schon 50 Mal gehört, und den verlorenen Sohn, den kenne ich schon 100 Mal. Ich weiß, worum es geht. Der kann da mir bestimmt auch nichts Neues sagen. Ich wünschte, der würde irgendwie vielleicht sich ein anderes Thema aussuchen. Ich muss ehrlich gestehen, manchmal kämpfe ich wirklich damit, wenn so ganz bekannte Themen da sind. Da denke ich schon, das kenne ich schon, das weiß ich schon. Und genau das ist das Problem. Da stehst du und du schaufelst Kohle in den Ofen und versuchst so immer wieder, ja, den Zug deines Lebens in Gang zu halten, in Fahrt zu halten, bist eifrig dabei, schippst die Kohle. Für die Jüngeren unter uns ist das vielleicht ein völlig veraltetes Bild, weil wir eher so, oder ihr eher so, ja mit E-Loks und so weiter aufgewachsen seid, aber ich kenne das noch gut, die damals die Eisenbahnen, die da schmauchend in den Bahnhof einfuhren, und selber bin ich auch mitgefahren. Da gab es richtig einen Heizer, der musste mit der Schaufel ständig Kohle nachwerfen, damit die Lok in Fahrt blieb. Und ja, irgendwie machen wir das ja auch so ähnlich, dass wir schippen und halt damit wir weiterkommen und unser Ziel erreichen. Und irgendwann kommt man aber auf den Gedanken, das läuft doch eigentlich gut. Wieso schufte ich mich hier so ab? Ich mache einfach mal ein bisschen Pause. Es läuft doch wie geschmiert. Und ja, dann mache ich es mir gemütlich. Und was passiert? Der Zug läuft weiter. Er läuft weiter. Mit der Zeit wird er unmerklich ein bisschen langsamer. Und ja, selbst meine Freunde, die Familie, die hinten in den anderen Waggons sitzt, die merken das gar nicht. Aber dann, nach ein paar Kilometern, gleitet die Landschaft irgendwie langsamer vorbei. Man kann einzelne Bäume zählen. Und nach 15 Kilometern etwa bin ich ganz zum Stillstand gekommen und wundere mich. Was ist los, fragen die anderen, die Familie, die Freunde. Der Zug steht, sagst du, sage ich. Warum, fragen sie dich. Ja, und wenn man ehrlich ist, dann stellt man fest, dass es eigentlich nicht am Gelände liegt, weil es vielleicht ein bisschen steiler geworden ist, sondern weil man aufgehört hat, Holz nachzuschieben oder Kohle nachzuschieben. In Psalm 30 habe ich vor ein paar Wochen was echt Interessantes gelesen, was, finde ich, genau da reinpasst. Vielleicht schlagen wir das mal kurz auf. Psalm 30, Vers 7. Ich zwar dachte in meiner Sorglosigkeit, niemals werde ich wanken. Herr, in deiner Gunst hattest du mich auf feste Berge gestellt. Es war Gottes Gunst sowieso, es ist Gottes Gunst überhaupt. Und dann, du verbargst dein Angesicht, da wurde ich bestürzt, plötzlich. Scheinbar verbirgt Gott sein Angesicht und plötzlich bin ich bestürzt. Aber vorher bin ich sorglos und denke, ich werde niemals wanken. Ich weiß nicht, ob euch das so geht. Gerade in unserer Zeit, jetzt, die meisten wissen ja, dass wir umgezogen sind und die Vorbereitung darauf und ja, besonders in der Zeit vorher eigentlich, hab ich eine Menge erlebt, wo Gott ja wirklich ganz tolle Dinge getan hat, wie eins zum anderen passte. Und ja, so, man hat dieses Übliche, man meint, man segelt auf Wolke 7. Es kann einem nichts passieren, man denkt, so geht es immer weiter und man wird auch auf gewisse Weise sorglos und denkt, das läuft doch alles super, wie dieser Zug. Und ja, aber mit Gewissheit kamen dann auch die ersten Herausforderungen und dann mit Gottes Gnade nicht zu wanken, den Anker eben fest in festen Grund zu haben, das ist dann das Wichtige für uns, wo wir, ja, wo wir allein dann auch Orientierung finden, wie es weitergeht. Und der Psalmist stellt hier fest, weil ich nicht verankert war, weil ich sorglos war und meinte, alles läuft doch super. Ich machte Fahrt und ich segelte und glitt und nun steht mein Zug oder schlimmer noch, mein Boot treibt Richtung Wasserfall auf den Abgrund zu. Jona befand sich in einer ähnlichen Situation, als er da mitten im Meer im Bauch eines Fisches trieb. Wie war es dazu gekommen? Sagt jetzt nicht, ihr wisst es. Ja, doch, weil er nämlich Bescheid wusste. Und zwar in Jona 4, Vers 2, das können wir vielleicht auch mal aufschlagen, dass Jona kommt irgendwie... Also Elberfelder auf Seite 966 hatte ich mir noch heute Morgen aufgeschrieben. Die Scofield allerdings. Das ist nach Hosea, Amos, Obadja, Bei der Roten, oder wie?
Ja.
Ah ja, bei der Roten. Ja, aber die anderen haben ja auch noch andere. Aber ihr findet es. Jona. Vor Micha. Einer der, naja, nicht der Ersten. Habt das?
Ja.
Nee. Jona 4, Vers 2. Echt interessant, fand ich. Und er betete zum Herrn und sagte, ach Herr, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war? Deshalb floh ich schnell nach Tarsis, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Er wusste Bescheid. Darum hat er das Schiff nach Tarsis eingecheckt. Darum hat er sich in den Rumpf des Schiffes zum Schlafen gelegt und hat sich nach Tarsis treiben lassen. Ich kenne den Prediger, der redet immer so viel über die Liebe Gottes, über Gebet, über Hingabe. Da gehe ich lieber segeln, habe ich doch schon so oft alles gehört. Ich weiß doch, worum es geht, ich weiß, worauf es ankommt. Was aber sollen wir tun? Wenn wir wieder einmal die Geschichte vom Sündenfall hören oder vom barmherzigen Samariter, können wir natürlich sagen, wie eben schon gesagt, ich weiß Bescheid, die Bibelstunde kann ich mir schenken. Ich weiß ja, worum es geht, ich weiß, worauf es ankommt, worauf ich achten muss. Und so achte ich eben nicht mehr umso mehr auf das Wort und verankere mich nicht darin und binde mich nicht fest daran. Und plötzlich treibe ich Richtung Wasserfall und weiß gar nicht, wie ich dahin gekommen bin. Nochmal Psalm 30,7. Ich dachte zwar in meiner Sorglosigkeit, niemals werde ich wanken. Oder wir sagen, ich kenne die Bibel, ich habe viele Predigten gehört, die Lieder habe ich eigentlich auch schon 100-mal gesungen, aber dennoch, wenn ich der Predigt zuhöre, kann ich in der Zeit im Zwiegespräch mit meinem Herrn sein. Wenn ich die Predigt höre, kann ich ihn um Vergebung bitten, weil mir vielleicht eine Sünde deutlich wird in dem Moment. Ich kann ihm danken für Gnade und Barmherzigkeit. Mit dieser Haltung wird meine stille Zeit lebendig. Mit dieser Haltung wird mir der Gottesdienst, die Bibelstunde, der Hauskreis, wo auch immer ich zusammenkomme, das Gebet mit anderen Geschwistern, wird mir wichtig. Deshalb kommen wir seit Monaten und Jahren hierher. Es ist nicht das Ritual, so wie Gabi das heute Morgen auch gebetet hat. Es ist nicht das Ritual, sondern die Beziehung. Nicht, weil wir eine Kreuzfahrt durchs Reich Gottes machen wollen, sondern weil wir mit dem König in Kontakt sein wollen. Und wenn wir daran denken, wie leicht es ist, mit dem König in Kontakt zu sein. Ich musste neulich so drüber nachdenken, wie schwierig das ist mit einem König in der Welt. Oder sei es, König ist uns vielleicht als Deutsche jetzt nicht mehr so nah. Aber wenn man zu Horst Köhler wollte oder wem auch immer, irgendeiner hochgestellten Persönlichkeit, da kann man nicht einfach reinwandern in seinen Wohnsitz gar. Oder ja, in seinen Wohnsitz muss man ja sagen, weil wir wandern ja in Gottes Wohnsitz hinein. Und so nach dem Motto, hier bin ich, da muss man an zig Sicherheitskräften vorbei, überhaupt muss man sich erstmal einen Termin machen, weil ohne Termin ist da sowieso nichts zu machen, der hätte gar keine Zeit, der wäre auf ganz anderen Veranstaltungen. Und wir haben dieses Vorrecht, zum König zu kommen, so ganz direkt, ohne Terminabsprache, jederzeit, wann es uns danach zumute ist. Ja, Eintritt immer sofort, ohne Komplikationen, ohne einen, der uns zurückhält. Das hätte Jona auch tun sollen. Als Gott ihm den Auftrag gab, nach Ninive zu gehen, hätte er sagen sollen, ja, ich habe dein Wort vernommen, Herr. Ich verstehe, was du willst und ich kenne dich. Und damit habe ich eben ein Problem, weil ich will da gar nicht hin. Ich finde das überhaupt nicht gut, wie die Leute da über dich reden und was die Leute mit deinem Volk getan haben. Ich will da nicht hin, Herr. Und dann hätte Gott mit ihm die Sache gleich abhandeln können, mit ihm gleich besprechen können. Er hätte sich ein unangenehmes Bad im Meer erspart, er hätte seine Haare behalten Und er hätte auch nicht 3 elende Tage da in diesem stinkenden Fischbauch verbracht. Und so werden auch du und ich, wenn wir einfach nur die Absicht haben, mit dem König zu sprechen, niemals erleben, dass unsere stille Zeit oder auch die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen vor Gott eine Pflichterfüllung, dass das eine Pflichterfüllung ist oder ein Muss oder eine Last, sondern das kann wirklich das pure Vergnügen sein und wird es auch sein. Wer von uns so zu den alten Hasen gehört, wobei ich denke da nicht nur so an uns, die wir, wie ich, 30 Jahre oder länger gläubig sind, ich denke da auch an euch Jüngere, die ihr quasi von Kindesbeinen an mit dem Wort Gottes aufgewachsen seid, zu Hause, in der Kinderstunde. Ich weiß, dass eins der beliebten Sätze der Kinder, die schon also seit klein auf in die Kindergruppe gehen, das höre ich auch immer wieder von meinen Töchtern, die, wenn die da die Gruppe machen, ach, das kenne ich schon, wir wissen das alles, wir kennen das alles und das stimmt auch. Wir kennen Gottes Wort tatsächlich sehr gut und wir haben schon viel gehört und kennen vieles und gerade deshalb werden wir eindringlich hier vom Schreiber des Hebräerbriefes aufgefordert, umso mehr darauf zu achten, auf das, was wir gehört haben, damit wir nicht am Ziel vorbeigleiten. Zum Schluss möchte ich nochmal eigentlich, dass wir uns ein schönes Bild für diesen Anker durchlesen. Und zwar ist das ein paar Seiten weiter von Hebräer 2 in Hebräer 6. Den kennt ihr sicherlich auch gut, den Vers. Komischerweise habe ich immer gedacht, dass da steht, Jesus der Anker der Seele, aber so direkt steht es nicht. Aber es stimmt dennoch. Und zwar ist das Kapitel 6, Vers 19. Diese, und damit ist die Hoffnung gemeint, die im Vers vorher erwähnt wird, diese haben wir als einen sicheren und festen Anker der Seele, der in das Innere des Vorhangs hineinreicht. Ich sage jetzt mal ins Allerheiligste mit meinen Worten, wohin Jesus als Vorläufer für uns hineingegangen ist. Ja, möge sein Wort für uns, dieser Anker für unsere Seelen sein, das uns fest verankert in seiner Gegenwart. Das ist hier eigentlich auch so ein schönes Bild, dieser feste Anker der Seele, der hineinreicht in das Innere des Vorhangs. Das bedeutet in seine Gegenwart hinein, verankert in seiner Gegenwart. Das ist der feste Grund, wo unser Anker ja, sich festkrallen soll. Ich finde, bei so einem Anker muss man an Krallen denken. Und das ist unsere Verbindung, dort sind wir festgemacht. Und wenn Stürme des Lebens kommen, wenn Gott scheinbar, wie der Psalmist sagt, sein Angesicht für einen Augenblick verbirgt und unser Boot auf den Wellen hoch und runter geworfen wird, so kommen wir dennoch nicht vom Kurs ab. Und wenn wir übers Meer sausen, eine frische Brise haben, gut vorankommen, auch dann bleiben wir auf Kurs, weil der Anker unserer Seele Jesus ist. Und das wünsche ich uns allen. Amen. Ich bete nochmal zum Abschluss. Herr, ich danke dir ich liebe immer wieder diese wunderbare Bildersprache der Bibel, weil das so eingänglich ist, weil ich das so gut verstehe. Weil, ja, dass diese Bilder auch mit mir, mit uns gehen. Und Herr, du siehst uns, du weißt, dass viele von uns ja zu den sogenannten alten Hasen gehören, dass wir so viel schon gehört haben, dass wir so vieles wissen. Und Herr, bewahre uns davor, sorglos zu werden und zu meinen, wir könnten uns auf diesem Wissen ausruhen oder auf etwas, was wir uns angeeignet haben. Herr, der Einzige, auf dem wir uns ausruhen können, bist du, der Fels. Du bist unser sicherer Untergrund, unser sicherer Halt. Und ich bitte dich, dass wir unseren Anker der Seele, dass unsere Seele fest verankert ist in deiner Gegenwart, dass wir umso mehr achten auf das, was du sagst, dass wir ganz fein getuned sind in das, was du zu uns sagst, auch wenn es wieder einmal durch den barmherzigen Samariter sein sollte, Herr, dass wir die Ohren wirklich offen halten und ja, darauf ausgerichtet sind, von dir zu hören, weil du ganz persönlich immer wieder neu zu uns redest, immer wieder neu uns ermahnst, ermutigst. Du bist so persönlich und so gegenwärtig und wir wollen fest mit dir verbunden bleiben und auf gar keinen Fall am Ziel vorbeitreiben. Wir wollen sicher ankommen im Hafen und ich danke dir, dass du die ganze Zeit auf der Fahrt unseres Lebens mit uns bist. So hast du es uns verheißen und ja, daran können wir uns festhalten. Segne uns bitte für den Rest des Tages und ja, in allem, was wir vorhaben und lass du dieses Bild des Ankers mit uns gehen, dass wir erinnert werden an das, was du uns sagen möchtest. Amen.